Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei Reformiert und bei mir zu Gast ist Karin A. Wenger. Hallo Karin.
Hallo Felix.
Karin ist freie Journalistin, die viel im Nahen Osten unterwegs ist und jetzt gerade zuletzt eine wunderbare Reportage gemacht hat aus dem Grenzgebiet zwischen Libanon und Israel. Vielleicht für Reformiert, wo er auch verlinkt ist da und vor allem, wo ihr auf Papier lesen müsst. Es ist noch so richtig schön gemacht in einer Zeitung mit schönen Bildern und schönem Layout. Genug Eigenwerbung. Vielleicht gerade, wenn wir da einsteigen, wie ist die Reportage entstanden? Du hast mir ein Mail geschickt und gesagt, schau, die Reportage könnt ihr haben, sind ihr dabei, die zu finanzieren? Und wir sind in einer Woche dort. Und ich habe relativ schnell entscheiden, ob ich das will und das Budget frei machen. Wie spontan ist bei dir die Idee entstanden oder wie entstehen so Ideen?
Also für alle, die die Reportage noch nicht gelesen haben, muss ich vielleicht kurz erklären. Ich habe die Reportage zusammen mit einer guten Kollegin von mir gemacht, Stella Männer. Sie ist ebenfalls freischaffende Reporterin. Sie wohnt in Beirut. Und ich bin in Israel gewesen, ungefähr einen Monat, und noch für andere Medien. Und ich und Stella haben schon länger darüber nachgedacht, dass wir das könnten machen, zusammen eine Reportage. Also ich von einem kleinen Dörfli ganz nahe Grenze und sie auf der anderen Seite der Grenze, im Libanon. Und
also das war die Idee, die wir schon länger
daran umgestudiert. Sie hat recht lange gehabt, bis sie die Bewilligung von der Armee hat gehabt. Also sie braucht die Bewilligung von der libanesischen Armee, dass sie dort her darf. Das ist manchmal nicht ganz einfach zu bekommen. Und ich war auch noch an anderen Projekten dran gewesen. Und als es dann gegen das Ende zu ist gegangen, als ich gewusst habe, fliege wieder heim, habe ich nochmal mit der Stella telefoniert und habe gefunden, hey, komm, jetzt probieren wir es doch noch zu verkaufen, weil sie die Bewilligung dann hatte. Und dann habe ich mir überlegt, wer finanziert so etwas, weil es sind erstens wir zwei Journalistinnen. Ich bin mit einem israelischen Fotograf unterwegs gewesen, mit einer Fotografin, die ebenfalls im Libanon ist, also vier Leute. Und
du hast gedacht, wer hat Geld und da ist der ganze informiert in Singapur.
Ich habe ja für euch schon mal etwas gemacht aus dem Irak letztes Jahr. Und dort bin ich auch mit einem Fotografen unterwegs gewesen und ich habe mich einfach daran erinnert, dass ich die Zusammenarbeit sehr angenehm habe gefunden und auch, dass ihr genug Geld habt, um so Sachen zu finanzieren. Das ist halt immer ein Problem im freischaffenden Journalismus, dass es sehr viele Medien gibt, die einfach nicht mehr so viel Budget haben.
Also meine oder nicht so viel Budget wollen haben oder ihr Budget für anders einsetzen, oder?
Ja, also ich glaube, viele Medien haben schon immer noch viel Geld. Ich glaube, es ist nicht so, dass die direkten Leute, die entscheiden, wie viel sie können zahlen können, mir so wenig wollen zahlen, wie ich bekomme. Es ist, glaube ich, also viele Leute, also viele von denen haben mir auch schon erklärt, dass sie einfach von oben halt vorgeben, wie viel sie können ausgeben können. Und je nachdem hat man halt viele Ausgaben, wenn man noch einen Übersetzer, eine Übersetzerin mitnimmt oder eben Fotografinnen, Fotografen. Und dann habe ich an euch gedacht und habe mir das schöne Layout erinnert von letztes Jahr und gedacht, ah, das könnte vielleicht noch passen. Und habe mich sehr gefreut, dass du sehr schnell zurückgeschrieben hast.
Genau, und es hat gepasst. Du bist in einem drusischen Dorf im Norden von Israel gewesen. Ein bisschen, also viel kommt man natürlich mit von der Reportage, aber kannst vielleicht so ein bisschen quasi behind the scenes erzählen, wie du da vorgehst. Du reist in das Dorf, hast du schon Leute kennt dort? Oder bist du da einfach die Reporterin aus der Schweiz, die jetzt da durch das Dorf läuft und irgendwelche Leute anspricht? Oder, du hast ja dann so zwei zentrale Figuren in dieser Geschichte, oder eigentlich eine Familie plus eine zentrale Figur. Der Mann, der in der Konditorei oder Confiserie von seiner Frau arbeitet. Wie hast du da schon Connections gehabt, oder gehst du einfach und hoffst, in dem Dorf erzählt mir dann schon irgendjemand.
Die Reportage war tatsächlich ein bisschen untypisch gewesen, für wie ich normalerweise arbeite. Also normalerweise habe ich immer nicht alle, aber die Hauptprotagonisten, Protagonistinnen habe ich eigentlich fast immer im Voraus. Also wenn ich auch Sachen pitche, also zum Beispiel Mail schreibe oder anrufe auf die Redaktion und sage, hey, ich habe die und die Idee, die ich gerne möchte umsetzen, weiss ich meistens schon, wer das im Zentrum steht. Weil ich glaube, so eine Idee verkauft man ja häufig auch über die Menschen. Es ist so, dass ich sehr häufig nach bei Menschen, also meine Geschichten erzähle. Und das ist es halt das, was er auch berührt von der Geschichte. Und ich glaube, die war anders gewesen, aus dem Grund, dass es ja mehr um die Idee ist gegangen, von zwei Dörfli, die sich quasi vis-à-vis von der Grenze stehen. Also es ist mehr um den Ort gegangen und jetzt weniger zentral, um wer exakt befragen wir dort? Oder
ist also vielleicht für den Kontext, eben das eine Dorf im Norden von Israel ist eigentlich von draußen, ist ein drusisches Dorf, eine religiöse Minderheit in Israel. Und im Libanon ist es ein christliches Dorf, auch eine religiöse Minderheit im Libanon.
Also Minderheit. Oder im Süden vom Libanon ist es eine Minderheit.
Genau.
Sonst ist sie, also sagen 50-50, das weiss ja niemand genau, was sie nicht
selber. Man weiss es nicht, genau. Und dann die Frage ist noch mit den vielen Geflüchteten, die im Libanon sind, hat sich natürlich auch vieles verschoben. Aber ja,
ja klar.
Genau, ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, dort ist es eine Minderheit, oder?
Im südlichen Gebiet, ja, genau. Ja. Ganz, also es sind genau. Nur noch wenige Dörfer, die christlich sind.
Und die beiden Dörfer leiden unter dem, wie kann man sagen, dem jetzt noch einigermaßen kalten Konflikt zwischen...
Also schon nicht kalt.
Ich meine, oder wie würdest du den bezeichnen?
Also ich würde Stella sagen, immer, wir sind immer ein bisschen verwirrt, weil auch so Analystinnen und so immer wieder sagen, ja, wann bricht der grosse Krieg aus? Und, also klar, es ist nicht ein riesiger Krieg, aber es ist Krieg.
Also
es fliegen jeden Tag Raketen und Drohnen hin und her, es schlagen immer wieder Sachen ein, Leute werden getötet, verletzt. Im Prinzip ist es, ja, ich weiß nicht, wie man dem, es gibt wie nicht so ein Wort dafür.
Also aber, eigentlich ist Krieg, aber wir sind anscheinend schon so abgestumpft, dass wir das Gefühl haben, das ist einfach so ein bisschen Raketen hin und her
schiessen. Ja, also ich glaube, in den Medien liest man oft von Gefechten.
Da würdest du sagen, es ist ein bisschen Euphemismus.
Ja, also für die Menschen vor Ort, die haben, also die sagen noch, im Prinzip ist der Krieg da. Es ist einfach nicht so, er ist noch nicht so gross oder so eskalativ, wie es könnte sein oder wie es wie Gefahr ist.
Mhm. Eben, aber ihr berichtet eigentlich von dem,
genau.
Von den Dörfern, die damit leben müssen, dass sie nie wissen, wenn eine Rakete einschlägt und sich gewöhnt sind, eben der Vater sagt, meine Kinder können schon fangen, Angriff und Gegenangriff voneinander unterscheiden, einfach nur schon. Wie der Knall tönt, wenn die Rakete einschlägt.
Ja, und also es war so, gewesen, dass Stella hat der Mech auf der libanesischen Seite als Dorf ausgesucht. Bei ihr, also im Libanon ist es schwieriger, ein Dorf an Grenzen auszusuchen, wo man noch hergehen kann, weil es deutlich gefährlicher ist im Libanon. Also es sind ja extrem viel mehr Einschläge, weil Israel hat halt die Luftabwehr, die recht gut funktioniert, der Iron Dome. Und darum ist es auf ihrer Seite viel gefährlicher gewesen, zum Herfahren. Und sie hat der Mech ausgewählt, weil es eben als christliches Dorf weniger Raketeneinschläge hat als Dörfli, die nebendran sind. Und dementsprechend habe ich mit dem Fotograf, also ich habe von einem Kollegen, der in Israel auch arbeitet als Journalist, ist mir der Fotograf empfohlen worden, der Daniel. Der wohnt hier im Norden und ist eigentlich seit dem Anfang des Krieges wirklich jede Woche in diesem Gebiet unterwegs. Und für mich ist es auf eine Art beruhigend sein, zum Wissen, ich bin mit jemandem unterwegs, der das Gebiet kennt. Ich bin ja dort nicht daheim. Und habe dann mit ihm telefoniert und ihm das erklärt, was wir machen würden. Und habe ihn dann gefragt, ob er ohne Ort könnte empfehlen könnte, der möglichst vis-à-vis von einem Mech liegt. Und er hat dann gesagt, ja, wir könnten doch nach Chorfesh gehen. Das russische Dorf, das ebenfalls in diesem Krieg ist noch keine Rakete eingeschlagen, tatsächlich. Und auf der libanesischen Seite bei Stella waren es, glaube ich, 16 gewesen bisher. Was jetzt nicht mega viel ist im Vergleich zu anderen Dörfern. Und es hat dann auch gut zusammengepasst, weil es halt russisch ist, bei uns ist es christlich und uns ist auch so ein bisschen um die Frage gegangen, hey, die Leute, das ist ja nicht ihre Krieg in dem Sinn. Und trotzdem sind sie so fest betroffen.
Wissen und, vielleicht nicht alle, was die Russen sind oder was das bedeutet? Kannst du das erklären?
Also die Russen, das ist eine religiöse Minderheit, die es in verschiedenen Staaten gibt. In Syrien und im Libanon gibt es ebenfalls. Und sie haben keinen eigenen Staat, sie wollen auch keinen eigenen Staat. Also in ihrem Glauben inkludiert ist auch, dass sie sich anpassen und dass sie auch den Staat unterstützen, in dem Staat, wo sie daheim sind. Und das ist eine Absparte, ich kann dir jetzt leider das Jahrhundert nicht sagen, von einer, sage ich es richtig, ismailitischen und also Abspaltung gsi. Also vom schiitischen Islam, aber er hat sich dann auch sehr stark weiterentwickelt, hat auch ganz viele andere Elemente drin. Sie glauben zum Beispiel an die Wiedergeburt, also die Reinkarnation, was ja sehr stark widerspricht zum Beispiel.
Und es ist sehr in sich, also es ist eine Vorstellung von sehr in sich geschlossenen Religionsgemeinschaft, ja, oder?
Man kann
also
auch nicht konvertieren.
Genau, also es ist so, ja, eben eigentlich nicht wie Islam und Christentum, wo die Mission eine Rolle spielt, sondern ein Verständnis von wir sind draußen und ja, wir ja, eigentlich ein Volk ist vielleicht falsch gesagt, aber in die Richtung ein bisschen, oder?
Ja, und also noch, ich mir vorhin sind auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen.
Entschuldigung.
also wir sind genau mit Daniel, haben wir abgemacht, dass wir in das Dorf fahren und ich anderer Kollege von mir, der manchmal schon aus Israel berichtet hat, aus diesem Dorf schon mal berichtet hatte, habe ich dann gemerkt, ich mache dann immer grosse Recherche, wo ich probiere, alles, was zu diesem Ort schon geschrieben wurde, zu lesen, damit ich möglichst gut vorbereitet bin. Und ich habe dann ihn gefragt, hey, hättest du mir vielleicht ein Handynummer oder so von jemandem, der vor Ort schon gut vernetzt ist? Hat es dann bekommen und der Daniel hat dann mit dem telefoniert, das ist so einer, der im Dorf sehr gut also ganz viele Leute kennt, Projekt leitet. Und er hat gesagt, er sei irgendwie selber nicht da an diesem Tag, aber er hat uns dann Numeros gegeben. Er hat gesagt, was wir gerne hätten. Also er hat gesagt, würde gerne mit einer Familie reden und mit jemandem Älteres, der schon länger im Ort ist. Und dann hat er gedacht, ja, das klappt ja schon. Und dann sind wir vor Ort, also sind wir hergefahren, haben dort mal das Auto parkiert, sind ein bisschen gelaufen und haben dann die Konditorei irgendwie gesagt, dann kommen wir mal einen Kaffee trinken und rufen den Leuten an, wo wir das Nummer bekommen haben. Dann haben die aber nicht abgenommen. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch mit dem Konditor. Die Frau war auch noch gerade dort, sie ist dann aber leider gerade heimgegangen. Und der hat einfach geredet und der hat sehr gut erzählt. Er ist ursprünglich war er mal Turnlehrer, Sportlehrer. Ist dann viele Jahre auch Journalist gewesen und dementsprechend natürlich hat er auch gut erzählt. Und dann habe ich plötzlich gefunden, hey, das wäre doch auch ein cooler Protagonist. Und ja, dann haben wir mit dem sicher eine Stunde geredet, also haben auch ein Interview gemacht, haben auch gefragt, natürlich, ob es okay ist. Das muss man natürlich immer sagen, wer man ist, für was es ist. Das ist ganz wichtig. Und als ich es gemacht habe, habe ich noch nicht gewusst, ob es ein Hauptprotagonist wird werden oder nicht. Ich habe irgendwie gefunden, es hat noch Potenzial, der erzählt interessante Sachen. Und und dann hat es irgendwie nicht ganz geklappt, sonst mit der Familie. Ein Kollege von dem Konditor, der auch noch ins Kaffee vorbeikam, hat noch gefunden, ah, Leute, ihre Tochter noch an, die haben auch Kinder, vielleicht kommen sie vorbei. Aber die hat in einem Laden müssen arbeiten, wo sie nicht weg können. Und dann so, okay, was machen wir jetzt? Sie brauchen wirklich noch Familie. Also ich habe mit der Stella natürlich abgemacht, was für Leute man interviewt. Und ich habe gedacht, also ich möchte halt einfach wissen, wie es für Leute ist, die Kinder haben. Weil ich meine, das ist ja wirklich etwas, wo, glaube ich, die Leute der Schweiz vielleicht auch besser können dazu eine Verbindung aufbauen, weil sie sich vielleicht selber auch vorstellen können, wie es ist, wenn sie Kinder hätten. Und dann sind wir wirklich einfach, also das mache ich sonst eigentlich selten, dann sind wir echt wirklich mit dem Auto rumgefahren durch das Dörfli und einfach ausschauen gar nach Familie mit Kindern.
Es ist also wirklich Zeugen Jehovas auf Reporterin quasi.
Ungefähr. Und dann sind wir rumgefahren. Und dann war zum Glück nach dem Mittag gewesen und haben gesehen, dass so Kinder mit den Schuhen, also mit Rucksäcken, anscheinend am Heilaufen sind. Ja, dann haben wir so vor einem Lädeli haben wir dort gesehen, dass eine Frau mit Kind draussen hockt. Und dann, ja, also, sie haben mir gedacht, ja gut, probieren wir unser Glück. Und sind dort einfach hergegangen. Und es hat natürlich mega geholfen, dass der Daniel Hebräisch natürlich redet. Und draußen redet Arabisch. Und ich rede so, also ich würde nicht sagen, ich rede fließend Arabisch, das wäre eine komplette Übertreibung. Aber ich rede genug Arabisch, für das mit Glück, glaube ich, sympathisch finden. Und haben dann dort eine Charme-Offensive gestartet, ich mit meinen arabischen Brocken und er mit dem Hebräisch. Und haben dann sind sie dort hergehöckelt, haben mit denen geredet und erzählt, was wir machen. Und sie war dann zuerst zurückhaltend gewesen und ihre Mann schnell noch dazugekommen. Und hat dann irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen sie bestärkt, dass das okay ist, dass sie das machen. Und sie hat sie, glaube ich, auch recht überzeugt, dass es nicht Fernsehen war. Ja, nein, Bilder lieber nicht und so. Und so, nein, es sind nur Text und das Foto. Und dann haben sie schlussendlich gesagt, ja, okay, es sei gut. Und dann haben wir mit ihnen dort reden können, sicher etwa eine Stunde. Also,
Und du hast aufgeschnauft.
Ja, dann hast du gedacht, zum Glück meine Familie gefunden.
Genau. Um jetzt ein bisschen den Blick aufzutun, du bist schon lange als freie Journalistin unterwegs.
So eben, 3-4 Jahre, ja.
Ja, genau. Und du hast eben beschrieben, du musst jedes Projekt finanzieren, musst ein bisschen Redaktionen finden, die dir das finanzieren. Jetzt sind aber eigentlich gute Journalistinnen und Journalisten sind durchaus gesucht. Also ich habe jetzt gerade letzte Weiterbildung gemacht, wo andere erzählt haben, wenn sie Bewerbungen, also dass sie Stellen gar nicht mehr ausschreiben, weil sich eh niemand darauf bewirbt. Also du könntest ja auch irgendeine tolle Auslandredaktion sicher eine feste Stelle haben, interessante Texte redigieren ab und zu als Analyse schreiben, also du könntest und ein geregeltes Einkommen haben. Warum tust du dir das an?
Also ich muss kurz sagen, ich kann nicht leben von meiner freischaffenden Tätigkeit. Ich habe jetzt
eigentlich, umso mehr.
Also ich habe jedes Jahr immer wieder so 5-6 Monate, also sicher etwa die Hälfte der Zeit, Stellvertretungen gemacht. Unter anderem im Auslandressort von NZZ, mal beim Sonntagsblick-Magazin, wo ich halt dann mehr Geld verdiene und dann auch fixer in der Schweiz bin. Manchmal habe ich, also ich habe es eigentlich immer so organisieren, dass ich auch blockweise arbeiten konnte. Ich war nie 100% angestellt gewesen. Und je nachdem vielleicht mal nachher ein, zwei Wochen sonst mal noch ein Freischaffensprojekt machen. So. Aber ich kann von meiner Freischaffentätigkeit nicht leben. Warum dass ich es trotzdem so mache, in diesem Modell, ist, weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht Journalistin geworden, um in einem Büro zu hocken. Also ich sehe mich mehr als Reporterin, weniger als, ja, man sagt auf Englisch, sagt man Editor, das sind die, die im Büro hocken. Ich sage nicht, dass ich das nie machen würde. Ich glaube, also das, was ich jetzt mache, das, ich weiß nicht, wie viele Jahre dass ich das noch mache. Es ist ja anstrengend, aber wie gesagt, ich bin eigentlich permanent so ein bisschen arm. oder muss immer wieder schauen, wie ich das Geld zusammenbringe. Und das ist natürlich anstrengend. Das ist ja auch psychisch immer wieder eine Herausforderung, die Unsicherheit zu ertragen. Aber ich mache es, weil es mich glücklich macht. Also ich kann es mir nicht anders sagen. Ich habe einfach, ich finde eine Reportage rausgehen. Also es ist so ein Privileg. Ich meine, ich sehe es auch immer wieder, ich habe den Schweizer Pass, ich kann wirklich quasi jedes Land von dieser Welt ziemlich problemlos reisen. Und ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die nie nachher können. Also ein Jugendlicher, 18-Jähriger mit einem irakischen Pass, der kann nachher. Also weißt, es ist wie so, vielleicht in der Türkei und so in ein paar andere Länder. Aber ich habe das Gefühl, ich bin unfassbar privilegiert als Schweizerin und möchte es irgendwie nutzen. Und das, also ich finde es einfach auch wahnsinnig schön, nach bei Leuten zu sein, die mir ihre Geschichten erzählen und das dann aufzuschreiben und einem Publikum hier näher zu bringen. Und irgendwie, also das wäre natürlich nicht möglich in dem Ausmaß, wenn ich irgendwo angestellt wäre. Da könnte ich vielleicht mit einer Ausländerredaktion, was kann man da? Vielleicht, wenn man Glück hat, zweimal pro Jahr raus.
Und der Rest, Korrespondentin könntest du sein vielleicht.
Das stimmt, ja. Das schließt ja auch nicht aus. Also das ist etwas, was ich mir auch vorstellen könnte. Mhm. Aber ich glaube, im Moment ist es irgendwie, ja, ist jetzt irgendwie immer so ein bisschen aufgegangen. Ja, ich kann es mir nicht so sagen, wie es in der nächsten Zeit wird sein. Jetzt habe ich nichts Festes, was kommt. Jetzt bin ich auch selbst auch bei NZZ gewesen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen frei und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube tatsächlich, also ich mache es, weil es mich glücklich macht. Das ist nicht besonders rational, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann 70 sein und wieder zurückschauen und dann habe ich vielleicht weniger Geld, weil meine Pensionskasse Katastrophe ist. Aber ich glaube, ich würde nie denken, wäre ich doch dann in den Irak gegangen, hätte ich doch irgendwo in einem Büro gearbeitet. Also, das glaube ich einfach nicht. Mhm.
Steckt dahinter auch so etwas, also du hast jetzt quasi von dem erzählt, was dir gibt, was dich ja durchaus erfüllt an dieser Arbeit. Gibt es auch etwas, wo, also so etwas, wie es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so etwas wie ein Sendungsbewusstsein, also dass du das Gefühl hast, es ist wichtig, dass du die Arbeit machst, du hast von deinen Privilegien erzählt, wenn ich deine Texte lese, spüre ich drin schon immer so den Willen, eben nicht einfach Kriegsreporterin zu sein und davon zu berichten, welchen Typ Raketen jetzt wo einschlägt, sondern eben irgendetwas wie Empathie herzustellen, oder? Bei den Leserinnen und Lesern. Also zu zeigen, hey, das ist nicht einfach, da fliegen nicht einfach Raketen hin und her oder eben ist sogar irgendein Konflikt, der gar nicht so schlimm ist, sondern da hat es Menschen, wo die Kinder nicht mehr schlafen, wo die Eltern Angst haben, dass eine Rakete einschlägt, wenn die Kinder auf dem Schulweg sind. Also das denke ich schon, eben du machst ja eigentlich keine Kriegsberichterstattung, sondern bei dir geht es immer um die Menschen, die in diesen Situationen leben müssen.
Also ich sehe mich ja überhaupt nicht als irgendwie Kriegsreporterin. Ich bin ja auch relativ selten in aktiven Kriegen. Also ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass ich zum Beispiel nicht mehr hergehen würde an eine Front, wie zum Beispiel irgendwie, sagen wir, das klassische in der Ukraine, wo du dann wirklich an die Front führen gehst. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ich bin ja schon in Frontgebieten unterwegs, zum Beispiel in Israel im Norden. Aber ich glaube, es ist wie eine andere Art. Ich bin sicher viel in Konfliktregionen unterwegs. Aber mir geht es tatsächlich um die Menschen, wie die dort leben, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach auch wichtig, zu zeigen, dass es in so Orten, wie soll ich das sagen, es findet immer noch das Leben statt. Die Menschen bleiben immer noch dort. Die Menschen haben dort, so komisch wie das tönt, aber auch immer noch einen Alltag. Es ist halt wie ein anderer Alltag, der unterbrochen wird. Und ich glaube, es gibt einfach extrem viele Vorurteile gegenüber dem Nahen Osten. Viele Leute in der Schweiz haben das Gefühl, dass es dort sowieso überall gefährlich ist. Und ich glaube, viele Leute können sich auch nicht vorstellen, hier, wie die Menschen dort leben, was das für Menschen sind. Es gibt sehr viele Stereotypisierungen, natürlich viel, wo Rassismus prägt oder orientalistisch prägt. Und dort probiere ich, glaube ich, schon häufig einfach auch Empathie herzustellen und zu zeigen, dass die Menschen sind einfach nicht so viel anders als wir hier. Die wollen einfach auch in Sicherheit leben und möchten auch, dass ihre Kinder nachts schlafen können.
Mhm. Was fasziniert dich denn an diesen Länder oder an dem Gebiet? Also, du hast mir mal gesagt, Mosul ist deine Lieblingsstadt.
Das ist eine von meiner Lieblingsstädte.
Oder eine von deinen Lieblingsstädten. Was fasziniert sich
an also denen? Meine kurze Antwort ist immer, ich glaube, ich habe Sachen gerne, die ich nicht ganz verstehe. Ich glaube, mein Hirn, also ich bin sehr neugierig. Und mir würde, glaube ich, langweilig werden, wenn ich mich mit einem Bereich würde befassen würde, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwann ausgelernt.
Also du weißt, es funktioniert. So quasi.
Ja, und beim Nahen Osten habe ich immer das Gefühl, je mehr ich lerne, desto mehr das Gefühl, oh Jesus Gott, ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, habe ich keine Ahnung und ich checke es nicht.
Und du kannst da irgendwie ein Beispiel nennen, wenn dir das passiert ist, wo du das Gefühl hast,
Ja, je mehr das man über die Geschichte und über die einzelnen Fraktionen und es gibt wie so, es gibt dann überall die verschiedenen Milizen und Untergruppen und Abspaltungen. Dann gibt es noch die Stämme und noch, also schon nur die ganzen politischen Gefüge. Man kann das häufig auch nicht irgendwie in links und rechts einteilen, wie man das hier zum Beispiel klassischerweise macht. Wie die Sachen gesellschaftlich funktionieren, wie was, wie reinspielt. Das ist so hochkomplex. Die ganzen geopolitischen Fragen, warum ein Land jetzt mit wem und wie und geschichtlich. Also es ist wie so, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das jemals ganz werde begreifen. Und ich glaube, das ist einfach ein mega Ansporn für mich. Ich glaube, ich bin einfach sehr neugierig. Also mein Hirn ist sehr neugierig. Ich möchte immer mehr wissen und mehr verstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die eine ein Teil der Antwort. Und das andere ist einfach auch, es ist mega schwierig zu erklären, wieso, aber ich fühle mich einfach sehr wohl mit diesen Menschen und in diesen Ländern. Ich kann nicht sagen, warum.
Aber kannst du irgendwie, ohne dass man jetzt irgendwelche Klischee-Fallen tappt, erzählen, was das heisst oder was die Menschen anders machen als wir? Also du hast vorher gesagt, das sind ja eigentlich
es ist eine Menschen wahnsinnige wie du Herzlichkeit.
Und ich, aber offensichtlich ist es gleich anders.
Also ich meine, also es ist eine wahnsinnige Herzlichkeit rum. Es ist immer eine, also ich glaube, das ist auch wieder etwas klar. Ich komme von außen, ich bin eine weisse Schweizerin. Die Gesellschaften haben natürlich zum Beispiel selber ohne ein mega Rassismusproblem, also gegenüber zum Beispiel schwarzen Menschen oder gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. Und ich kann natürlich dort auch ein mega Privileg, wieder wenn ich komme als weisse Schweizerin und dann die Herzlichkeit und Gastfreundschaft erlebe, die andere Bevölkerungsgruppen in den Ländern je nachdem nicht erleben. Das bin ich mir schon bewusst. Ich weiss es nicht, was es letztendlich ist, ein Kriegsfotograf, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal in einem Interview gesagt, und ich habe das mega gefühlt, dass er sich häufig in diesen Gebieten wohler fühle, weil das äußere Chaos mehr sein inneres Chaos widerspiegelt als in der Schweiz. In der Schweiz sind ja all die Fassaden hier, die sind so glatt. Es ist alles putzt und rechteckig und super. Und wir haben hier in der Schweiz auch soziale Probleme. Aber man tut ja ein bisschen so, oder die äußeren Fassaden hier lassen nicht so erkennen, dass wir in der Schweiz auch sehr viel zum Beispiel gesellschaftliche, soziale Probleme haben. Und in diesen Ländern hat er eben gesagt, oder in diesen Situationen, dass er sich dann häufig sein inneres Chaos und Widersprüche, die man als Mensch hat, man hat ja seine Probleme und seine Zwänge und seine, ich weiß nicht, Sachen, die ihn beschäftigen. Und dass er sich irgendwie von außen wird, wie widerspiegelt er fühle. Und ich konnte das sehr fest nachvollziehen. Und vielleicht ist das ein Teil davon, warum ich mich dort auch sehr, ja, ich weiß nicht, ich gehe einfach gerne dorthin.
Jetzt gehst du Ende Monat, gell? Gehst du wieder auf Mosul?
Ja, ist der Plan.
Ist der Plan.
Mir ist immer manchmal auch ein bisschen spontan und kurzfristig.
Genau. Also wir nehmen Mitte Monat auf. Also das heisst, wir wissen nicht, was Ende Monat ist. Du hast ja eben die erste Reportage, die du für uns geschrieben hast, ist aus Mosul gewesen. So ein bisschen aufgehängt an dem Wiederaufbau von der Chile. Kannst du es ein bisschen mitnehmen nach Mosul? Also was fasziniert dich an dieser Stadt? Was ist das für eine Stadt? Ist das vor allem eine zerstörte Stadt oder eine junge, lebendige Stadt oder beides?
Beides. Also Mosul ist, so man sagt, die Hauptstadt vom IS, also vom sogenannten Islamischen Staat im Irak gewesen. Und ist unter einer kompletten Blockade gewesen. Also ist eingenommen worden vom IS und ist dann während 2,5 bis 3 Jahre, je nachdem welcher Teil, dass man anschaut, wirklich unter der kompletten Kontrolle gewesen vom IS. Und die irakische Armee hat dann zusammen mit der internationalen Koalition den IS aus dieser Stadt vertrieben, in einem Krieg, wo, das darf ich nicht falsch sagen, 7, 8 Monate hat gedauert, glaube ich. Und dort ist extrem viel zerstört worden. Weil das ist wirklich so eine, also es ist so ein Krieg gewesen, wo im einen Teil der Stadt ist es relativ schnell vorwärts gegangen und der ist weniger zerstört worden. Aber es hat so wie einen Fluss, wo die Stadt dort trennt. Und auf der anderen Seite, das ist auch der, wo die Altstadt ist, mit vielen ganz kleinen Häuschen, Gässchen, dort ist am Schluss noch so, ja, dort haben sich wirklich, drei hat sich dort noch verschanzt. Und es also hat aber auch immer noch Menschen Kampf, dort, ja, und es hat dort auch immer noch Menschen, hat dort auch weitergelebt. Und dort ist wirklich, die Zahlen sagen, glaube ich, 90% der Häuser sind dort zerstört worden, weil es sehr viele Luftschläge hat gegeben, Häuserkampf. Es war sehr brutal, um das zu befreien. Und der Endteil, der ist quasi mega wieder aufgebaut, also modern, sehr, ja, dort sieht man den Krieg irgendwie nicht mehr so. Und dann geht man über den Fluss über und plötzlich ist dort einfach wirklich die zerstörte Altstadt immer noch, wo jetzt auch nahe dies noch aufgebaut wird.
Wann bist denn du das erste Mal dort gewesen?
2022.
Also du kennst eigentlich nur das zerstörte Mosul.
Ja. Das ist immer brutal bei den Orten. Man hat es immer gerne gesehen, wie es vorher hat ausgesehen. Klar, man kann sich Fotos anschauen. Letztes Mal, als ich bei der war, hat es so eine Virtual Reality, also ein kleines Museum, wo sie mit Virtual Reality quasi wo man kann schauen kann, wie es früher hat ausgesehen hat. Das habe ich so mit so einer Brille, die man aufsetzen kann. Das war recht eindrücklich gewesen. Und was mich an dieser Stadt so fasziniert ist, es hat einfach wahnsinnig viele junge Leute, die sich unglaublich einsetzen mit einer Energie, die so inspirierend ist, für die Stadt wieder aufzubauen. Die so viele Projekte anreissen, weil sie einfach sagen, hey, das ist unsere Stadt, wir wollen weiter hier leben. Und auch die ganzen sozialen Probleme, die es natürlich hat gegeben. Meine, ein Krieg zerstört ja nicht immer nur Gebäude, sondern auch die ganzen sozialen Gefühle. Eben Christinnen und Christen sind, die Stadt hat übernommen, eigentlich fast alle geflüchtet. Es hat, glaube ich, ganz, ganz wenig gegeben, die dort wirklich geblieben sind. Also alle sind geflüchtet. Und die Stadt hat vorher, war recht divers gewesen. Also, im einen Museum habe ich ein Bild gesehen, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, 40, 1940 vielleicht oder so, wirklich so ein Muslim, ein Christ und ein Jude quasi zusammen derzeit gehockt noch.
Ja, und das ist ja auch eine relativ grosse christliche Gemeinde ja. vorher und vor allem eine sehr, sehr alte Gemeinschaft, ja. oder? Das sind ja, fast quasi mit den tiefsten Wurzeln die christlichen Gemeinden, die in diesem Gebiet sind oder gewesen sind.
Und ich meine, also der Papst hat diesen Ort ausgesucht, ich glaube 2021 oder 2020, bin ich nicht mehr sicher. Und der Papst war schon der und ist bei dieser Kirche auch und hat eine Rede gehalten vor dran. Also es ist ein wichtiger Ort für Christen innerhalb vom Irak. Nicht der wichtigste oder einfach einer der wichtigen. Und was mich schön dünkt, ist einer von den Aktivisten, der so ein Gebäude betrieben, wo sie probieren, wieder leben, auch in die Altstadt reinzubringen, hat auch gesagt, jetzt langsam, also sie sind dazu, mal, ich weiß nicht, wie viele sitzen, sind sie etwa 80 christliche Familien zurückgezogen. Und hat auch gesagt, die Stadt lebt erst wieder, wenn wir die Vielfalt wieder haben. Das ist auch der Kern von dieser Stadt und das habe ich mega schön gefunden. Und das probieren sie natürlich auch, aber es ist schwierig, weil sehr viel Misstrauen natürlich herrscht. Weil in diesen Kriegen plötzlich, vielleicht hat sich irgendwie der Nachbar nach einem IS angeschlossen. Und dann, ja, wem kannst du noch vertrauen? Das dauert extrem lange. Ich glaube, Gebäude wieder herzustellen, ist immer schneller gemacht als das soziale Gefüge und das soziale Vertrauen wiederherzustellen nach Kriegen.
Aber du hast jetzt so beschrieben, also die Altstadt, das ist jetzt eine Geisterstadt oder wohnen wieder Leute in diesen
vereinzelt.
Zerstörten Häusern? Oder
ja,
wie
also
kann man sich das vorstellen?
Die UNESCO hat ein riesiges Projekt am Laufen, wo sie die Kirchen wieder aufbauen und eben auch die Häuser in der Altstadt zum Teil wieder aufbauen. Und dort wohnen zum Teil auch wieder Leute. Es ist auch nicht so, dass jetzt eben jedes einzelne Gebäude komplett zerstört ist. Ich glaube, viele Leute haben sich auch zum Teil so ein bisschen provisorisch wieder eingerichtet oder so gut wie es geht repariert. Also es ist nicht ausgestorben, es ist keine Geisterstadt. Aber wenn man durch die Gässli läuft, ist es jetzt auch nicht so, dass man jeden Mecke jemanden antrifft. Aber doch, es hat schon langsam wieder ein bisschen mehr Leben. Es kommt zurück.
Mhm. Und wenn du jetzt auf Mosul gehst, was hast du vor? Also hast du schon eine Geschichte oder ist das auch, du gehst mal an und überzeugst dann irgendeine Redaktion, dir die Reise im Rückblick zu finanzieren?
Ich habe jetzt gerade ein bisschen das Problem, wie ich ab und zu habe. Und zwar bin ich jetzt noch die letzten Texte aus der Israel-Reise fertig geschrieben und habe etwa 10 Ideen, die ich machen könnte in Mosul. Und wie sind die Pitchen der Redaktionen? Genau, und das ist dann immer so ein bisschen das Dilemma zwischen, was machst du zuerst? Schreibst du irgendwie Texte fertig oder pitchst du zuerst? Und ja, das muss ich jetzt die nächsten Tage machen.
Also bitte melden, wenn man eine Geschichte von dir will.
Hast du noch Geld?
Genau. Du hast jetzt vorher so beschrieben, was dich fasziniert, was dich auch beglückt und was dir Energie gibt, in diesen Gebieten unterwegs zu sein. Jetzt gibt es aber auch die andere Seite. Also du bist in einem Gebiet, wo man ja wirklich mit gutem Grund kann verzweifeln, warum da so viel Krieg, so viel Konflikt ist. Israel, Palästina ist klar, auch Libanon, wo es kulturell so reiches, eben multikulturelles Land ist, mit einer, also ich kenne es nur aus der Ferne, aber eine grossartige Musikszene, da kann man ja mittlerweile dank Spotify und allem wirklich eintauchen und das finde ich ein unglaublicher Reichtum, auch was für Bands dort Musik machen. Und dort habe ich so, naiv wenn ich bin, so das Gefühl, ich spüre etwas von dem Reichtum und auch von diesen Kulturen, die da eben nicht so getrennt sind. Und zugleich, wenn ich dann lese über die Clans, über das eben ständig sich nur in der eigenen Community und im eigenen Clan müssen quasi bestätigen lassen bei Wahlen und so, dass das fördert ja total die Grenzen, wo wahrscheinlich im Alltag sogar künstlich sind, aber wo ja wirklich so zu einer Fragmentierung führen, wo gar nie, ist irgendwie maximal Waffenstillstand, aber Frieden wäre ja anders. Da müsste ich mich ja auch als Christ von quasi Muslim wählen lassen und nicht immer ständig in der eigenen Community unterwegs sein. Und dann eben Korruption, Inflation, die, ich glaube, für uns wirklich unvorstellbare Anzahl von Geflüchteten, die dort in den Camps wohnen und dann von den Vereinten Nationen Dollars bekommen. Zwar nur wenige, aber sie haben dann Dollars. Und der Lehrer, der an der christlichen Schule unterrichtet, hat keinen Dollar und kann sich das Benzin nicht leisten, um irgendwie quer durch Beirut zu fahren. Also es ist eine völlig verfahrene Situation. Diese Seite lässt dich das, also gerade wenn du mit diesen Menschen zu tun hast, wo wahrscheinlich viele sagen, hey, der einzige Weg, da rauszukommen, ist gute Bildung und dann den Libanon verlassen, verlierst du nicht manchmal die Hoffnung und kommst auch deprimiert von diesen Reisen zurück und nicht nur beglückt?
Nein, also natürlich ist es nicht nur eine Beglückung. Ich meine, es wäre völlig naiv, um die ganzen Problematiken auszublenden. Ich glaube, wenn ich jemals den Punkt erreiche, wo ich zynisch bin und irgendwie das Gefühl habe, ah, es ist alles mega schlecht, ich glaube, dann muss ich wie mit dem Job aufhören. Ich glaube, als zynische Journalistin macht man keinen guten Journalismus.
Braucht es Hoffnung für guten Journalismus?
Ich glaube, es braucht Hoffnung an das Gute im Menschen. Ja, an den Menschen. Wer? Das ist eine gute Frage, habe ich mir nie überlegt. Ich glaube einfach, dass wenn man mit einem zynischen Blick auf die Region schaut, dann produziert man abschätzigen Journalismus.
Ich meine jetzt nicht weniger, also Verzweiflung ist ja nicht Zynismus. Also Zynismus wäre jetzt tatsächlich nicht das, was ich beschrieben habe, das Gefühl. Zynismus heisst ja Distanz und Kälte. Aber Empathie, gerade mit diesen Menschen, mit diesen Gebieten, eben ob Libanon, ob Israel, ob Gaza, kann ja, das tut ja auch, also da ist Verzweiflung, finde ich, ein Berechtigungsgefühl, oder? Und das ist ja weiter weg. Ein Zyniker kann nicht verzweifeln. Der ist ja kalt und hat Distanz, oder? Aber wenn du empathisch unterwegs bist, dann kann man doch durchaus die Hoffnung verlieren und verzweifeln.
Ja, vielleicht. Was ich glaube, häufig probieren, ist, in meiner Berichterstattung Menschen zu porträtieren, die innerhalb von all diesen Problemen probieren, etwas zu verbessern. Man sagt dem, glaube ich, auch so konstruktiver Journalismus. Ich sage nicht, dass ich es immer mache, aber ich probiere es immer wieder zu machen. Und innerhalb von diesen Artikeln ist es nicht so, dass ich verschwiege, wie schlimm alles ist oder wie anstrengend es zum Beispiel für Menschen ist, weil ich es probiere zu verbessern. Und all die Probleme kann man ja durchaus so muss man erwähnen, das ist natürlich wichtig, es soll ja nicht irgendwie so rosa gefärbte Artikel sein. Aber innerhalb von all diesen Problemen gibt es extrem viele Menschen, die probieren, etwas zu verändern, die probieren, etwas zu machen, die die Energie haben, die optimistisch, selber optimistisch sind. Und ich glaube, das ist etwas, was mir dann auch hilft, um nicht nur verzweifeln. Aber klar, manchmal schreibe ich über Themen, die extrem schwierig sind zum Handeln. Also gerade im Irak habe ich eine Reportage über die Jesiden gemacht. Das ist, eine religiöse Minderheit.
Furchtbar unter dem IS gelitten.
Die vom IS wirklich vertrieben, wirklich abgeschlachtet. Frauen sind als sogenannte Sexsklavinnen gehalten worden. Und dort habe ich auch eine junge Frau interviewt, die damals zum Zeitpunkt vom Interview, glaube ich, 16 war, die 5 Jahre lang in Gefangenschaft war vom IS. Und also ich meine, das erträgt mir eigentlich nicht, so jemandem zuzuhören. Am Schluss vom Interview habe ich auch gerannt. Also es ist wirklich so, wir sind wirklich Tränen runtergelaufen, weil uns einfach, dort bin ich wirklich kurz hoffnungslos gewesen, weil sie auch gesagt hat, es hat irgendwie Flüchtlings Status, sagt man dem, beantragt, glaube ich, in Australien, sind abgelehnt worden. Sie wohnt in einem bruchhaften Gebäude neben einem Flüchtlingscamp im Norden vom Irak, im kurdischen Gebiet. Weiss nicht, was mit ihren Eltern passiert ist. Hat dreimal, glaube ich, eine Sitzung bekommen bei einer NGO für irgendwie so ein bisschen psychologische Betreuung und jetzt arbeitet sie irgendwie in einer Küche in einem Heim. Und sie hat dann am Schluss gefunden, ja, sie würde gerne irgendwie mal Anwältin werden. Und ich meine, sie geht nicht einmal in die Schule, sie hat auch jetzt das ganze Schuljahr verpasst. Und dort bin ich wirklich rausgefunden. Und dort, das ist schon ein Moment, wo man einfach die Ungerechtigkeiten vor der Welt, die ich wirklich aber fast nicht ertragen kann. Das ist sehr schwierig.
Eben, das ist wirklich die Seite, oder? Von der himmelschreienden Ungerechtigkeit.
Ja, und das ist wirklich sehr schwierig zum Ertragen in dem Moment. Aber ich glaube, wiederum, ich sehe das irgendwie auch, also ich bin so privilegiert hier in der Schweiz, ich finde, es ist wie irgendwie, wenn ich etwas mit meinem Job erreichen kann, dann so eine Person irgendwie ohne Stimme zu geben und irgendwie das darüber zu schreiben, dass es die Leute hier zumindest sehen. Ich sage immer, es passieren so viele Ungerechtigkeiten in der Welt und ich kann nichts daran ändern. Ich sehe mich auch nicht als Aktivistin zum Beispiel. Es gibt ja wahrscheinlich ein Selbstverständnis von Journalistinnen. Ich sehe mich überhaupt nicht als Aktivistin. Ich glaube, ich bilde mir auch nicht ein, dass ich irgendetwas verändern kann. Aber immerhin Ungerechtigkeiten passieren und immerhin schreibe ich darüber, dass es passiert ist und es ist dokumentiert. Und wenn ich damit 20 Leute erreiche, die die Geschichte lesen und berührt sind und denken, ah krass, das habe ich nicht gewusst, dann habe ich ja schon wie etwas erreicht.
Ja, und vielleicht dann auch anders über Flucht, Migration, Krieg nachdenken.
Vielleicht,
und dann wären wir vielleicht doch wieder irgendwo bei der Hoffnung. Oder?
Und vielleicht auch, dass man, also dass man diesen Leuten das Gefühl gibt, hey, jemand hört dir zu. Du bist nicht einfach gleich. Also es spielt eine Rolle, was du erlebt hast.
Mhm.
Das finde ich irgendwie wichtig.
Mhm. Ja, das ist, vielleicht können wir da gerade gut zum Schluss, warum dass deine Geschichte eben gut ins Reformiert passt. Also du hast jetzt von konstruktivem Journalismus geredet. Ich rede so von Hoffnungsgeschichten eigentlich. Ich glaube, Hoffnungsgeschichten tun nichts irgendwie eben rosa färben oder lassen auch die Verzweiflung zu. Aber sind vielleicht doch auf das ausgerichtet, dass es könnte anders sein, als es ist.
Mhm.
Und das... Ja, finde ich durchaus auch eine evangelische Aussage. Und ja, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Kern davon. Oder?
Also ich glaube, wir als Menschen und als Welt dürfen einfach die Hoffnung nicht verlieren.
Das ist,
weil sonst haben wir verloren.
Das ist ja so. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute.
Danke.
Beim Reisen und Schreiben. Und ja, bin gespannt, was für uns vielleicht wieder mal für eine Geschichte
einbringst. Sehr gerne. Danke vielmals für das Zulassen und für das Interesse.
Ciao miteinander.